Ich möchte auch noch beten. Du gütiger Gott, unser Herr Jesus Christus, wir sind davon abhängig, von dir zu empfangen. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir aus deinem Wort das hören, was du wirklich auch für uns zurechtgelegt hast, was du für uns vorbereitet hast, dass wir ganz begierig darauf sind, die guten Worte zu hören, die in unserem Leben Wirklichkeit werden sollen. Amen. Ich lese den heutigen Predigttext. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Und es ist wirklich das, was auch bei euch am Plan für heute dran ist. Die ersten 7 Verse aus dem 1. Petrusbrief. Petrus schreibt: Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder für die Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht. Fest im Glauben und wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Das ist das Wort Gottes, das uns heute Morgen beschäftigen soll. Ich muss vielleicht doch noch ein bisschen was zu mir sagen, was ich zu sagen vergessen habe. Ich bin ja also auch Lehrer, ich bin ein Professor für Mathematik an der Uni Graz, und jetzt ist es mir so in Fleisch und Blut übergegangen, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen stehe und was sage, dann stelle ich auch Fragen. Ist das okay, wenn ich das heute auch mache, wenn es ein bisschen interaktiv wird? Ich werde natürlich nur die Antworten zulassen, die genau in mein Konzept passen. aber ich würde euch wirklich gern das eine oder andere fragen, auch um zu wissen, ist das sozusagen die Richtung, in die ich meine, dass der Text geht, auch etwas, was euch sozusagen in eurem Leben berührt. Und außerdem vermeidet man das Einschlafen ein bisschen im Publikum dadurch. Bei Petrus kommt es ein paar Mal vor in diesem ersten Brief, dass Petrus eine Gruppe anspricht und dann sozusagen die komplementäre Gruppe, also die anderen, die nicht zu dieser Gruppe dazugehören. Bin ich zu leise? Wir haben das bei den Männern und den Frauen gehabt, wir hatten das bei den Sklaven und ein bisschen dann auch eben bei den Herren. Und hier haben wir auch sozusagen zwei Gruppen, die Leiter der Gemeinde, die Ältesten, die Gemeinde führen, und die anderen, die sich führen lassen müssen oder die geführt werden. Und auch oft bei ihm ist es so, nachdem er die eine Gruppe angesprochen hat und die andere Gruppe angesprochen hat, sagt er, naja, eigentlich müsste ich das Gleiche zu beiden Gruppen sagen, so unterschiedlich sind die auch wieder nicht. Irgendwie geht es dann doch wieder nur um eine Gemeinde, geht es nur darum, Christus nachzufolgen, und so ähnlich haben wir es auch hier. Vielleicht, damit ihr auch wisst, wo das alles herkommt, was ich sage oder sagen werde. Ich habe über diesen Text, ich glaube, vor 3 Wochen bei uns in der Gemeinde gepredigt, da mit dem konkreten Auftrag, weil wir ja in diesem Prozess sind, Älteste zu berufen, halt zu schauen, was dieser Text über die Qualifikation und die Aufgabe eines Ältesten aussagt. Jetzt hat es ein bisschen diese Schlagseite. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr in eurer Gemeinde in irgendeiner Form mit diesem Thema beschäftigt seid. Ich hoffe aber auch, dass uns der Text auch was zu sagen hat, wenn jetzt nicht gerade in 2 Monaten die nächste Ältestenwahl ansteht. Bei diesem, ich habe schon gesagt, Verhältnis von denen, die vorangehen und denen, die sich leiten lassen, den Ältesten und den Jüngeren, wie es hier im Text eben heißt, spielt ein Bild für Petrus eine ganz große Rolle, das ist das Bild des Hirten. Wir sehen es gleich, jetzt habe ich meinen Text verschlagen. Eigentlich so ein bisschen fast nebenbei sozusagen wird klar, dass Petrus genau dieses Bild vor Augen hat. Wenn er sagt, weidet die Herde Gottes, naja, dann denkt man halt auch an einen Hirten. Und er spricht dann später von dem Erzhirten, der erscheinen wird. Also dieses Bild eines Hirten, der seine Herde weidet, dieses Bild spielt hier eine große Rolle. Und jetzt wollte ich euch gleich mal fragen, dieses Bild eines Hirten, der eine Herde Schafe weidet, kommt uns das in der Bibel des Öfteren unter und wenn ja, wo? Fällt euch was? Oh, bitte keine Bibelstellen. Bitte? Ah, da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, genau. Das stimmt, da Vergleich. Bitte? Das ist eine super Idee oder Parallele. Mose war selbst Hirte, gell? Und du hast gesagt, der Mose steht da am Berg Nebo und schaut rüber ins Land, nachdem er 40 Jahre lang sozusagen den Israeliten vorausgegangen ist. Und da hat er sozusagen seinen vorigen Beruf irgendwie fortgesetzt. Er war vorher Hirte und war nachher auch irgendwie so Hirte für sein Volk, der das Volk durch die Wüste geführt hat. Genau, das haben wir schon gehabt. Noch was? Bitte? Der Abel schon, oh, ja, stimmt. Da sagt Gott, ich bin der gute Hirte. Genau, das ist auch Gott selbst, sagt er ist Hirte. Die Töchter vom Schwiegervater Mose, genau. Was waren die jetzt von Mose? Die waren seine... Genau. Vielleicht denkt man auch an David, der auch Hirte war, bevor er König wurde. Also diese Hirtenfiguren, die spielen eine ganz große Rolle in der Geschichte des Volkes Israel. Das ganze Volk Israel war ja ein Nomadenvolk, bevor sie in Kanaan sesshaft wurden. Abraham, Isaac und Jakob haben sozusagen von ihren Herden gelebt und diese beiden bedeutendsten Führer des Volkes, Mose und David, waren Hirten. Und wir haben es schon gehört, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte. Das ist wirklich so. Gott bezeichnet sich selbst als Hirte seines Volkes. In Jeremia 31 heißt es, hört ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und er wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. So beschreibt sich Gott selbst. Ich habe das Volk zerstreut, aber ich werde es wieder sammeln und dann werde ich auf das Volk schauen wie ein Hirte auf seine Herde. An ähnlicher Stelle haben wir in Jesaja 40, Vers 9 bis 11, wenn ihr das nachschauen wollt. Und auch nachdem es in der Geschichte des Volkes Israel so viele Hirten im tatsächlichen Sinn gegeben hat, die mit den Ziegen und Schafen unterwegs waren, redet Gott auch immer wieder von den menschlichen Führern des Volkes als Hirten. Leider muss man sagen, sehr oft, indem man sagt, ihr seid ganz lausige Hirten, ihr seid ganz schreckliche Hirten. In Hesekiel 34, Vers 1 bis 6 heißt es, oder Vers 1 bis 2. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Also immer wieder sozusagen gibt es auch den Vorwurf an die Führer: Ihr verhaltet euch ganz und gar nicht so, wie ein Hirte sich verhalten soll. Jetzt habe ich mich halt gefragt, habe ich die richtige Vorstellung von so einem Hirten, was dessen Aufgabe ist? Und ich bin ja, wie gesagt, Mathematiker, jetzt verstehe ich auch nicht wahnsinnig viel von diesem Gewerbe. Ich weiß nicht, ob der Rudi Meierhofer schon öfters bei euch zum Predigen war. Der erzählt ja dann immer über seine Schafe und der kann dann aus erster Hand berichten, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Wenn ich hier jetzt irgendwo drauf drücke, kommt dann... Da sieht man leider gar nichts. Ich sehe es hier wunderbar vor mir. Hier gibt es ein Gemälde, ich glaube aus dem späten 18. Jahrhundert. Das zeigt so eine Hirtenszene. Und die könnt ihr nicht sehen. Ich beschreibe sie euch. Da ist ein Bach mit einem Wasserfall, wunderbar. Im Hintergrund bewaldete Berge. Vorne sitzen zwei Herrschaften, leicht bekleidet in der Sonne, unterhalten sich mit einer netten jungen Dame. Ein Hündchen steht dabei, ein Kind streichelt den Hund. Im Hintergrund gibt es ein paar Schafe, die friedlich vor sich hin weiden. Also so ist die Hirten, eine typische Hirtenszene, wie man sich das halt so vorgestellt hat, wenn man eine besonders idyllische, ruhige, beschauliche sozusagen Szene darstellen wollte. Es hat ja ganze Romane gegeben über Hirten und Schäfer, gab es ein paar vielleicht Problemchen, aber im Grunde war alles eitel, Wonne, Sonnenschein. Wir dürfen nicht glauben, dass wir ganz frei sind von diesen Klischees. Das ist das typische Bild, was man in einem christlichen Kalender gerne findet. Wenn man einen Hirten sieht, dann ist er auch mit seinen lieben Schäfleins unterwegs. Vielleicht ein bisschen realistischer, ist ja tatsächlich ein Foto, ein wirklicher Hirt, aber der ist halt auch unterwegs, muss man schon sagen, in einem grünen Paradies. Ne? Auch vielleicht kannst du das bestätigen, Karl, dass Israel halt nicht ganz so grün ist, gell? Und dass das Bild, das man vor Augen haben sollte, vielleicht eher das ist. Dass ein Hirte schon in erster Linie damit zurechtkommen muss, dass das Land, auf dem seine Schafe leben müssen, halt ein Land ist, das karg ist. Die Herden waren und sind in der Gegend typischerweise gemischte Schaf- und Ziegenherden. Man hat also Schafe und Ziegen. Sie sind unterschiedlich, die Viecher. Die Schafe haben eine relativ sozusagen eingeschränkte Futterauswahl, die fressen nur gewisse Pflanzen und Kräuter, die Ziegen ziemlich alles, die Schafe bleiben immer zusammen, die Ziegen zerstreuen sich immer ein bisschen, die Schafe sind ein bisschen leichter zu hüten, aber dafür halt überhaupt nicht selbstständig, die Ziegen kommen eher selbstständig zurecht. Und Wasser ist ganz das zentrale Problem. Der Hirte muss einfach wirklich wissen, wo gehe ich heute Nachmittag hin und gibt es dort wirklich Wasser. Nicht? Also die Tiere müssen getränkt werden, das vom Futter allein sozusagen wird der Wasserbedarf nicht gestillt. Und der Hirte muss ziemlich genau planen und Bescheid wissen, wie seine Route sein wird, nicht? Die er gehen wird. Er kann nicht eigentlich so auf Verdacht, so mal da hinten schauen, ob vielleicht dort das Gras ein bisschen besser ist. Er muss das wirklich genau planen. Der Hirte entscheidet, wann ist Zeit zum Aufbruch, wo gehe ich als nächstes hin, aber er muss sich natürlich auch entscheiden zu bleiben. Ne? Wenn er mal wo ist, dann muss er auch schauen, dass die Tiere genug Zeit haben, das Futter, das dort zu finden ist, aufzunehmen. Wenn er unterwegs ist, muss er die Herde lenken und führen. Zur damaligen Zeit gab es den Hirtenhund noch nicht. Das heißt, er musste sozusagen selber schauen, dass die Viecher beieinander bleiben. Das heißt, er musste nicht nur vorangehen, sondern oft auch hinten nachgehen und die alle zusammenhalten und antreiben und eben die verlorenen Schäflein sozusagen einsammeln. Also es ist nicht nur sozusagen das dynamische Vorausgehen, das der Hirte machen muss, sondern auch das mühsame hinten nach und alle zusammensammeln. Und er musste die Tiere beobachten, ne? Und schauen, sind sie gesund, bleibt ein Tier zurück. Er musste das Tempo gut einschätzen können, damit die Jungtiere mitkommen. All das gehört zu den Aufgaben des Hirten. Ich möchte weiterlesen, was hier in Hesekiel 34, Vers 1 bis 6 steht. Da haben wir zuerst diesen Vorwurf gehabt, die Hirten des Volkes, die weiden sich selbst und nicht die Herde. Und mir gefällt so gut, wo Gott dann sagt, was ihre eigentliche Aufgabe gewesen wäre oder wäre. Das heißt dann weiter, ich glaube, das ist Vers 3. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht wieder zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und zerstreut. Also, was sie nicht machen, die Schwachen führen, die Verwundeten verbinden, die Verirrten zurückholen. Und selbst die starken Tiere sozusagen, denen geben sie noch einen Tritt, sagt er, nicht einmal die, wo der Hirte sozusagen profitieren könnte davon, dass es starke, gesunde Tiere gibt, auf das nehmen sie auch keine Rücksicht. Und der gute Hirte tut aber alles das. Ne? Der Hirte, der auf seine Herde schaut. Wenn man jetzt die wichtigste Eigenschaft eines Hirten, einer Hirtin, mit einem Wort charakterisieren müsste, was wäre das für ein Wort? Darf ich um Vorschläge bitten? Ein Wort, was einen guten Hirten auszeichnet. Ja, super. Ich glaube, das ist fast das einzige Wort, oder? Das drängt sich so auf. Das ist das, was ein Hirte macht. Er sorgt für die Herde. Fürsorge ist das Wichtigste. Jetzt habe ich auch denken müssen, wenn wir in diesem Prozess sind, Älteste zu suchen und wir denken, ist das eine Person, die gut lehren kann, ist das ein visionärer Vorangeher, ist das ein was weiß ich was. Ne? Aber ein Hirten sozusagen zeichnet genau eine Eigenschaft aus, Fürsorge. Und ich glaube, das ist was wir wirklich schätzen und suchen sollen in den Menschen, denen wir Verantwortung übertragen. Sind sie fürsorgliche Menschen? Diese Fürsorge ist also der zentrale Begriff, um den es hier geht. Und das ist also, denke ich, das, was Gott sozusagen auch in den Personen sieht und sehen möchte, denen er eine Leitungsfunktion überträgt. Aber ist diese Fürsorge, habe ich mich dann gefragt, jetzt etwas, was die Leiter machen und alle anderen, hat das nicht weiter zu interessieren? Karl schüttelt schon den Kopf, sehr gut. Wir sind ja alle aufgerufen zur Fürsorge füreinander, einerseits, aber andererseits sind wir auch alle aufgerufen, uns der Fürsorge Gottes sozusagen anzuvertrauen. Gott sagt ja selbst, ich bin der gute Hirte, nicht? Oder Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, und im Psalm 23 wird Gott als der Hirte bezeichnet, der für uns sorgt. Wir sind alle Schafe und Der Petrus benutzt diesen schönen Begriff des Erzhirten, der irgendwann erscheinen wird. Dem folgen wir alle nach. Bevor wir für andere sorgen können, fürsorgen können, steht Jesus da, der sagt, ich sorge für euch. Und so verstehe ich auch den Vers, den wir hier haben. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist ja der Hirte. Na? Alle Sorge und auch alle Fürsorge für andere muss, denke ich, zuerst mal wirklich bei Jesus abgeladen werden und dieses ihm nachfolgen, sich von ihm versorgen lassen, das steht irgendwie wirklich an erster Stelle. Und das bedeutet auch, dass wir uns ihm gegenüber demütigen, das steht ja auch hier. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das Gegenteil von Demut wäre in diesem Zusammenhang zu sagen, also ich schaue auf mich selbst. Ne? Ich, nett, dass Gott sagt, er ist lieb und schaut auf mich, aber eigentlich schaue ich am besten auf mich selbst. Ich weiß ja auch schließlich am besten, was ich brauche. Ne? Ich weiß am besten, was ich will, was mir gut tut. Und da brauche ich jetzt diesen Hirten, der vorausgeht. Nicht unbedingt. Das ist aber falsch. Nicht nur sozusagen moralisch falsch, sondern auch vom Denken her ganz falsch. Ne? Das weiß ich nicht besser als Gott, wo es hingeht. Auf einem guten Weg für mein Leben. Das weiß Gott wirklich besser. Er ist wirklich der Hirte, der sich in der Wüste, die sozusagen mein Leben manchmal ist, auskennt und weiß, wo das nächste Wasserloch ist. Vielleicht ein Nebengedanke, der aber doch auch ganz wichtig ist. Es ist tatsächlich so, dass wir diese Fürsorge brauchen, auch als Gemeinde, auch als Christen, dass wir nicht unterwegs sind sozusagen in einem grünen Paradies, sondern dass wir auch in einer Situation sind, wo wir diesen Hirten brauchen, der uns Orientierung schenkt und der uns führt. Petrus selbst vergleicht die Situation, in der die Gemeinden sind, an die er diesen Brief schreibt, mit der Situation, in der das Volk Israel war, als es durch die Wüste gezogen ist, wo man wirklich schauen musste, dass man Tag für Tag sozusagen sein Auskommen findet, dass das Essen für den nächsten Tag da ist, wo es nicht selbstverständlich ist und wo man auch diese Entscheidungen treffen muss, wo man jetzt, wohin man weiterzieht. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 12, 11 und 12, ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden und so. Also er vergleicht sie mit Fremdlingen und Pilgern, die unterwegs sind, die, wie das Volk Israel vielleicht in der Wüste unterwegs sind, die kein Zuhause haben und die genau diesen Hirten brauchen. Und sich jetzt hier diesem Hirten anzuschließen, unterzuordnen, das ist wirklich das einzig Vernünftige, das wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde tun können und tun müssen. Und schließlich heißt es, alle miteinander bekleidet euch mit Demut, Gott gegenüber, aber auch dem Bruder, der Schwester gegenüber. Wir sind alle nicht nur Hirten oder nur Schafe, wir sind alle manchmal Hirten und manchmal Schafe. Und dieses Annehmen der Fürsorge eines anderen und damit aber auch das Eingestehen, dass ich jetzt selbst nicht der Chef bin in dem Moment, das tut uns gut. Das ist sozusagen das, was wir wirklich auch in unserer Seele brauchen. Wir brauchen es, füreinander zu sorgen, aber wir brauchen es auch, die Fürsorge von anderen annehmen zu können. In Demut, in der Haltung, dass ich sage, so, jetzt bin ich auch mal dran, sozusagen mir was sagen zu lassen, mir was geben zu lassen, ne, dadurch. Mir ist dieser Spruch eingefallen, den man so manchmal hört, ja, schau auf dich, schau du selbst auf dich, weil niemand anderer macht das für dich, ne, sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das wirklich so ist, dass niemand anderer auf mich schaut, das ist ganz schön traurig. Wenn ich ein soziales Umfeld habe, eine Familie, eine Gemeinde, Freunde, wo ich am Schluss sagen muss, von denen schaut niemand auf mich. Also dann hängt mir das Ladl ganz schön auf, wenn ich das mal so sagen darf. Und zusammen sein, sozusagen zusammen leben, zusammen unterwegs sein, wird ja nur dann überhaupt erst lohnenswert, wenn diese Fürsorge füreinander da ist. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. In Demut füreinander zu sorgen und die Fürsorge von den anderen, auch die Leitung von den anderen, auch anzunehmen. Und in dem Sinn, lasst uns Schafe sein, die unserem Herrn nachfolgen, die den Leitern in der Gemeinde nachfolgen. Lasst uns aber auch Hirten sein füreinander, die füreinander sorgen. Amen.